Die Welt steht auf keinen Fall mehr lang. Plötzlich erblickte ich den Auktionator und Antiquar Konitz in der brütenden Julihitze vor dem stadtheurigen Esterhazy-Keller. Saß er allein an einem Tisch für 6 Personen und trank Bier. Unsicher sah er mich an, schlug dann die Hände überm Kopf zusammen, was ihn sehr anzustrengen schien. Ich hätte sie fast nicht erkannt, rief er mir zu und fügte aufgrund meines Näherkommens mit schon leiserer Stimme hinzu. Seit ich mich oft selbst im Spiegel nicht mehr erkenne, wird es mir auch immer komplizierter, andere richtig einzuordnen. Aber nur Gesichter und Namen entfallen mir. Die Geschehnisse sind noch alle da. Wenn ich rasch aufstehen könnte, was mir bedauerlicherweise unmöglich ist, die Wahrheit lautet, wenn sich niemand findet, der mich hochzieht, bleibe ich hier Monate sitzen, bis ich innen und außen verschimmelt bin. Aber wenn ich aufstehen könnte, würden Sie bemerken, wie schief und verwortakelt ich mittlerweile bin. An meiner Erscheinung tobt sich die Gestaltungswut des Unattraktiven aus. Von den Frauen gibt's fast nichts mehr zu berichten. Eine Zeit lang übten sie noch Rachmones mir gegenüber, Sie verstehen, Rachmones, Erbarmen. Aber mittlerweile ist, was die Erotik betrifft, aller Tage finsterer Abend. Das Schreckliche ist, dass es ein Frühjahr gibt. Die Erinnerungen sind eine Folter, 86 Jahre, davon klare Erinnerungen an 82. Wer sollte es aushalten? Ich würde viel dafür zahlen, Teile meines Gedächtnisses zu verlieren. Meine Ersparnisse sind 400.000. 2/3 davon gebe ich Ihnen auf der Stelle, wenn Sie diese Samaritertat vollbringen können. Die Gesichter der Mädchen und Frauen zu löschen, den Druck ihrer Handberührungen, ihren Geruch nach Parfum und Schweiß, nach Sonnenöl und Küche. Meine Geheiratete, Gott hab sie tanzend, ist mir eigentlich immer abgegangen. Auch wenn ich sie betrogen habe. Wie peinlich man ist, dass man sich bei anderen Maßstäbe holt, nur damit man sich in seiner Vermutung bestätigt sieht, dass die eigene Frau mit Abstand die interessanteste und begehrenswerteste ist. Das sind weit verbreitete mentale Konstruktionsfehler des Mannes. Und wenn man das endlich begriffen hat und entschieden, die Falschspielerei, das Doppel- und Dreifachleben an den Nagel zu hängen, dann, zumindest in meinem Fall, stirbt die Frau, ehe sie begreifen konnte, dass man doch nicht die Enttäuschung ist, für die sie einen halten musste. Es war wie bei den Menschen, die sagen, wenn ich in Pension gehe, dann verwöhne ich mich, gönn mir die Reisen zu den schönsten Orten und Landschaften. Und 8 Wochen nach Pensionsantritt trifft sie der Schlag oder ein Herzinfarkt rafft sie hinweg. Ein Dreivierteljahr nach der Pensionierung meiner Untreue ist die Christel im Wallersee ertrunken. Obwohl sie Rettungsschwimmerin war und bei weit besserer Gesundheit als ich. 3 Tage war sie unauffindbar und dann hat man ihren Körper in einer Wehr hängend entdeckt. Die Obduktion war nicht aufschlussreich. Irgendetwas hat sie hinuntergezogen, sagte der Pathologe. Aber sie hatte keinen Mantel an mit Taschen voller Steine wie Virginia Woolf. Vielleicht war das, was sie hinuntergezogen hat, ihr bloßer Wille, das schwere Gewicht einer wohlüberlegten Entscheidung. Es bleibt ein Rätsel, das mich verfolgt. Ich habe 100 Auktionen wertvoller Bücher durchgeführt und immer gab es nach dem Hammerschlag ein Ergebnis, eines, das alle Erwartungen übertraf oder eines, das zumindest gerecht war. Es gab auch weit unter Wert Resultate oder natürlich gar keine Interessenten und dann noch den fast immer erbärmlichen Nachverkauf. Aber das Leben ist keine Auktion und kein Nachverkauf, da gibt's oft nichts Handfestes, Eindeutiges. Bei der Christel war's, als ob ein illuminiertes Buch entschwinden würde und es gibt keine Spur wohin. Ich kenne eine Staatsanwältin, die sammelt unaufgeklärte Fälle, sie nennt sie die Antwortlosen. Sie werden vielleicht glauben, dass sie einfach das Leben satt hatte, sich seit langem vor unserer Beziehung grauste oder schwer krank war. Aber die Ausrede, dass ich die Wahrheit aus Borniertheit oder Wehleidigkeit nicht erkennen will, hat sie mir diabolischerweise genommen. Ich habe nämlich ihre Tagebücher, von denen ich nichts wusste, in einer versperrten Lade im Bügelzimmer gefunden. Minutiöse Aufzeichnungen aus den letzten 15 Jahren, schonungslos sich selbst und allen gegenüber. Und die Einträge geben Aufschluss darüber, dass ihr Leben eher fröhlicher stattfand, von meiner Wichtigkeit abgekoppelter und sinnlicher war, als ich in meinen kühnsten Spekulationen dachte. Sie war wirklich bumperlgesund. Und meinen zweitbesten Freund, den Ministerialrat Ebner, hielt sie sich vor und nach unserer Eheschließung als ihren offenbar ziemlich feurigen Amanten. Glauben Sie mir, ich hätte es nicht wissen wollen und so detailreich schon gar nicht. Den Ebner habe ich, um mich zu schonen, geschont und von meinen Entdeckungen nichts wissen lassen. Bei unserem letzten telefonischen Kontakt erzählte er, ich habe eine ernste Operation vor mir, und wie ich den Chirurg nach den Kosten frage, antwortete er insgesamt wenig beruhigend, mit dem Problem müssen sich wahrscheinlich schon ihre Erben herumschlagen. So war es auch. Das nächste, wenn man so sagen kann, Lebenszeichen vom Ebner war schon seine Barte. Ich habe sie auf die Rückseite eines schönen Fotos von der Christel geklebt. Es wird wieder viel gestorben. Das fällt einem aber nur so auf, weil in Wahrheit relativ wenige sterben. Im Krieg gab es in jeder Familie und unter den Bekannten praktisch ständig Tote. Das erzeugt einen Gewöhnungseffekt. Meine Großmutter erhielt an ein und demselben Tag 1944 die Nachricht, dass zwei ihrer Söhne gefallen waren und ihr Bruder obendrein. Sie hat einen hysterischen Lachanfall bekommen, der mir unvergesslich ist, und dann ganz langsam gesagt, jetzt kann mich nichts mehr erschüttern. Mich hingegen hat sogar unlängst das Hinscheiden vom Knallkünstler Herker tief getroffen. Sie wissen schon, der in den 60er Jahren seine Leinwände mit kleinen Dynamitsprengungen bearbeitete. Immer hat er mich angeschnorrt um Geld für Kunstutensilien, von denen wohl die meistgebrauchten Weinbrand und Wodka waren. Der Herker war eine Pest, aber er fehlt mir. Sein Servas, wenn er mir begegnete. Seine rechte Hand, die seinen idiotischen Experimenten geschuldet nur noch Daumen und Zeigefinger besaß. Und immer, aber wirklich immer, hat er nach der Verabschiedung ein paar Fortgehschritte gemacht und sich dann noch einmal umgedreht und den Refrain vom Kometenlied des Knierim aus Nestroys Nun Pazzi Vagabundus gesungen. Die Welt steht auf kein Fall mehr lang, 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 lang. Die Welt steht auf kein Fall mehr lang. Na, zumindest seine Welt ist ja jetzt tatsächlich untergegangen. 64 war er noch, ein Kind. Fällt Ihnen eigentlich auf, dass mengenmäßig die langweiligen Menschen am längsten leben? Das trifft wohl auch auf meine Wenigkeit zu. Der Ebner war sicher spannender als ich, auf jeden Fall für die Christel.
Der glücklichste Mensch von Wien. Kwasniak hatte eine seltsame Krankheit, die man die Heimkehrerverzögerung nennen konnte. Er benötigte nämlich stets einige Stunden, um die wenigen Meter zwischen Haustor und seiner Mezzaninwohnung zu bewältigen. Wie die Choreografie einer archaischen Beschwörung sah es aus, wenn er zunächst zwei oder drei langsam wiegende Schrittfolgen vorwärts unternahm, dann aber in gegrätschten Sprüngen weit zurückstrebte, um für Minuten schwer atmend innezuhalten. Es war, als wüsste er um die Existenz eines tödlichen Feindes, der ihm zu Hause einen Untergang bereithielt. Wenn ihm bei seinen Anstrengungen jemand begegnete, schlug er die Hände vor die Augen und flüsterte: »Ich, meine Herrschaften, keinesfalls!« Dieses Benehmen stand im Kontrast zu seiner englisch anmutenden Erscheinung, so dass manche ihn für einen ausländischen Diplomaten hielten, den das Wiener Klima den Verstand gekostet hatte. Er ging aber anscheinend überhaupt keiner Beschäftigung nach, als dem hastigen Verlassen des Gebäudes um die Mittagszeit und später, nach ausdauerndem Herumirren in den Gassen des ersten Bezirkes, jener krebsartigen Wiederannäherung an sein Junggesellendomizil. Die anderen Hausbewohner nahmen an Kwasniak keinen Anstoß. Er war nämlich der alleinige Besitzer des Gebäudes und hielt die Mieten im Verhältnis zu Größe und Ausstattung der Wohnungen unfassbar gering. Ihnen allen schien eine günstige Wohnung bedeutend angenehmer als ein unauffälliger Hausherr. Ja, sie hatten es sich zur Gewohnheit gemacht, bei Gesprächen Kwasniak nicht zu erwähnen, weil sie einen Zusammenhang zwischen dessen Heimkehrverzögerung und der Miettiefe vermuteten, den sie nicht durch Beachtung verschreien wollten. Mit den Jahren entwickelte sich Kwasniaks ungehindertes Tun zu immer radikaleren Formen, eine Art Veitstanz in Zeitlupe im Stiegenhaus wurde es. Angereichert mit tierischen Schreien und Gotteslästerungen. Wenn er einem seiner Mieter begegnete, spuckte er ihm ins Gesicht und drosch mit dem Regenschirm auf ihn ein. Die Opfer aber stellten sich blind, gefühllos und taub und versuchten zu lächeln, als hätte er ihnen lediglich einen guten Tag gewünscht. Eines Tages würgte Kwasniak eine hausfremde Pensionistin, die vom Besuch ihrer im zweiten Stock ansässigen Schwägerin zurückkehrte, derart, dass sie eine Kehlkopfquetschung erlitt. Die Frau alarmierte die Polizei und Kwasniak wurde auf das Unsanfteste arretiert und vom Amtsarzt in die Psychiatrie eingewiesen. Dort, nahe der orientalischen Kuppelkirche Otto Wagners im Pavillon Nummer 7, stellte sich alsbald beim Primarius eine hochrangige, aus einem Ministerialrat und einer Staatsanwaltswitwe zusammengesetzte Delegation von Kwasniakschen Billigmietern ein, die die völlige Harmlosigkeit und vorbildliche Gesundheit ihres Hausherrn zu bezeugen suchte. Die Staatsanwaltswitwe beschwor sogar, dem nach einer Kopfwehtablette heischenden Kwasniak irrtümlich mit einer Halluzinationen hervorrufenden Arznei aus dem Nachlass ihres in seinen elenden Sterbenstagen auf derlei zur Schmerzabwehr angewiesenen Gatten versorgt zu haben. Wenn einer auf die Psychiatrie gehöre, so sei sie es wegen ihrer für andere lebensgefährlichen Zerstreutheit und nicht Kwasniak, dieser Inbegriff des soliden Mitbürgers und fürsorglichen Nachbarn. Der von diesem Wortschwall durchaus beeindruckte Primarius übergab Kwasniak den Mietern auf Revers. Schon vom Rücksitz des ministerialrätlichen Opel-Kapitän erbrach sich der Undankbare auf die Nackenpartie seiner verwitweten Retterin. Im Wagen entstand ein hysterischer Tumult, an dessen Ende der chauffierende Ministerialrat das Bremspedal mit dem Gaspedal verwechselte und erst wieder in der mit Südseefetischen dekorierten Auslage eines Sonnenstudios zum Halten brachte. Bald darauf standen, wie man früher sagte, Pferd und Reiter in Flammen. Der Motor hatte sich entzündet und der dabei entweichende theatralische Rauch ermöglichte es Kwasniak, unbemerkt zwischen den nachmittäglichen Passanten das Weite zu suchen. Der Ministerialrat und seine dank Kwasniaks erbrochenem, nicht eben begehrenswert aussehende Beifahrerin hatten zunächst ausführlich, was man in Österreich Scherereien nennt. Der Besitzer des Sonnenstudios drohte ihnen mit seinen tiefgebräunten Fäusten. Schaulustige riefen ebenso originelle wie unhöfliche Bemerkungen über die fahrerischen Fähigkeiten des Unglückslenkers. Dieser verschlimmerte die Lage aufs Meisterlichste, indem er in panischer Verwirrung an die Umstehenden Visitenkarten verteilte, die seinem Rang als Respektsperson des Ministeriums für Handel und Gewerbe Nachdruck verleihen sollten. Die herbeischlendernde Polizei leistete gleichmütig das Ihre, um die Dinge zu verrätseln. Es ist keine Übertreibung, dass schließlich niemand wusste, ob der Opel in das erbärmliche Schaufenster eingedrungen war oder dieses sich in einer jener märchenhaften Anwandlungen, da die starren Dinge ein Eigenleben entwickeln, gefräßig des Automobils und seiner Insassen bemächtigt hatte. Kwasniak aber lag mittlerweile auf einer Bank des Auer von Welsbach-Parkes gegenüber dem Haupteingang des Technischen Museums und starrte seinen Atemwölkchen nach. Dann streckte er beide Arme himmelwärts und war für einige Minuten der glücklichste Mensch von Wien.